Also wer sich mit dem Herrnmahl oder dem Abendmahl auseinandergesetzt hat, weiß, dass es viele Aspekte dieses Themas die sehr umstritten sind. Und darunter fällt sicherlich die Frage, wann und wie oft das Herrnmahl gegessen werden sollte oder gefeiert werden sollte. Deswegen die Frage, Herrnmahl jeden Sonntag und nur am Sonntag. Und ich meine, dass wir vorweg einige Ausdrücke hier erklären sollten. Zum Beispiel Sonntag ist ein Ausdruck, der an sich nicht einmal in der Bibel vorkommt. Dennoch wird dieser Tag in der Bibel erwähnt. Im Neuen Testament mit dem Ausdruck am ersten Wochentag oder der erste Tag der Woche. Aber gleich dann geraten wir in Schwierigkeiten, wenn wir heutzutage auf den Kalender schauen oder auf die Bundesbahnfahrpläne und da steht der Sonntag als siebter Tag der Woche und der Montag als der erste. Also was ist nun der erste Tag der Woche? Montag, Sonntag, was ist es? Und ich glaube, hier müssen wir auf den Urtext schauen, auf die Ursprache und ich glaube, dann erkennen wir, worum es hier geht. Denn wenn wir diesen Ausdruck, erster Tag der Woche, wörtlich übersetzen würde, dann hieße es der erste des Sabbats oder der erste der Sabbate. Es geht also um den ersten Tag der Sabbatwoche. Das heißt, der erste Tag nach dem Sabbat im Hinblick auf den kommenden Sabbat. Also in diesem Sinne der erste Tag der Woche. Aber was ist nun der Sabbat? Die Juden haben seit Jahrhunderten den Samstag für den Sabbat gehalten und so gefeiert. Und selbst das Wort Samstag, sagen die Sprachwissenschaftler, hat doch was mit dem Sabbat zu tun. Das kann man aus dem Herkunftswörterbuch von Duden lesen oder von Warich, wo Samstag auf das althochdeutsche Wort Sambatstag zurückgeht und das wiederum auf das vulgärgriechische Wort Sambaton, das sich dann von dem griechischen Sabbaton ableitet. Und das ist die Übersetzung von dem hebräischen Sabbat oder Shabbat. Also es geht darum, den Tag nach unserem Samstag festzustellen. Was ist dann der Tag nach dem Samstag? Es ist eben der Sonntag. Deswegen der Ausdruck erster Tag der Woche im Neuen Testament bezieht sich auf den Sonntag, wie wir es heutzutage nennen. Ganz egal, wie dieser Tag auf unserem modernen Kalender steht. Aber es gibt noch eine Frage, müssen wir die Tage so rechnen wie die Juden vom Sonnenuntergang zum Sonnenuntergang oder dürfen wir von Mitternacht zu Mitternacht die Tage rechnen? Ich kenne einige Brüder, die großen Wert darauf legen. Aber ich meine, dass in biblischen Verfassungen letzten Endes völlig egal ist und als Beleg könnte man vielleicht Johannes 20 und Vers 19 anführen. Denn in dieser Stelle geht es um die erste Erscheinung Jesu nach seiner Auferstehung vor den 11 Jüngern. Und Johannes sagt in Vers 19, als es nun Abend war, an jenem Tag, dem ersten Tag der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und stand in der Mitte und dann sprach zu ihnen. Wir sollten uns merken, dass es schon Abend war, an jenem Tag, dem ersten Tag der Woche. Lukas 24 berichtet über diese Erscheinung und wenn wir die Zeitangaben daraus lesen, erkennen wir, dass es schon ziemlich weit fortgeschritten war. Es war also schon an dem Zeitpunkt, dass es nach jüdischer Zeitrechnung der zweite Tag der Woche hätte sein sollen. Das ist ja so ein klarer Hinweis darauf, dass Johannes eine andere Zeitrechnung benutzt als die jüdische. Und das bestätigt sich auch im Johannes Kapitel 19, Vers 14, mit der Zeitangabe über das Verhör Jesu vor Pilatus im Vergleich zu den Angaben aus Markus. Man kann diese Zeitangaben nur vereinbaren, indem man davon ausgeht, dass Johannes eine andere Zeitrechnung benutzt hat, nämlich von Mitternacht zu Mitternacht. Ich will nur damit sagen, es geht hier um unseren Sonntag und es ist völlig egal, wie wir den Sonntag rechnen, vom Sonnenuntergang zum Sonnenuntergang oder von Mitternacht zu Mitternacht, solange wir konsequent bleiben. So viel zum Begriff Sonntag an sich, Herrnmal. Das ist ein biblischer Ausdruck. Es kommt im 1. Korintherbrief 11,20 vor, bedeutet ein dem Herrn gehörendes Mal, also das Mal des Herrn, das Mal, das ihn betrifft. Aber um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns merken, dass es andere Ausdrücke gibt für das Herrnmal, außer diesem Ausdruck, nämlich Brotbrechen. Aber das ist nicht immer ganz einfach, denn das Brot zu brechen oder Brotbrechen kann auch eine gewöhnliche Mahlzeit bedeuten, das heißt die gewöhnliche Speise. Und das Brotbrechen war ein Ausdruck manchmal für die ganze Mahlzeit der Juden, eben weil es mit Brotbrechen angefangen hat. Das sieht man bei Jesus, als er die 4.000 und 5.000 gespeist hatte, hat er zunächst einmal gedankt und brach das Brot, und dort wurde es dann verteilt. Das war genauso bei den Emmaus-Jüngern im Lukas 24, als Jesus das Brot brach bei ihnen, genauso bei Paulus auf dem Schiff, auf dem Wege nach Rom, mitten im Sturm, nachdem seine Mitfahrenden da schon lange Zeit nichts gegessen hatten, dankte er und brach das Brot. Also Brotbrechen kann dann eine gewöhnliche Mahlzeit bezeichnen, eben weil die Mahlzeit so angefangen hat. Aber ebenfalls ist es mit dem Herrnmal. Jesus hat auch das Herrnmal so eingesetzt, indem er dankte und das Brot brach und verteilte. Das sieht man aus den Evangelien Matthäus bis Lukas, dass Jesus das Herrnmal so eingesetzt hat. Und Paulus im 1. Korintherbrief 10, Vers 16 spricht von dem Brot, das wir brechen, das ist eine Gemeinschaft an dem Leib Jesu Christi. Nun, wie sollen wir denn uns entscheiden, ob das sich auf das Herrnmal bezieht oder auf die gewöhnliche Speise? Man muss eben aus dem Zusammenhang erkennen, welche Bedeutung da ist. Also das Herrnmal wird auch als Brotbrechen bezeichnet. Unser Sonntag wird als erster Tag der Woche im Neuen Testament bezeichnet. Nun wollen wir uns der Frage widmen, ob wir überhaupt dieses Herrnmal am Sonntag und an jedem Sonntag feiern sollten. Wie würde man überhaupt auf die Idee kommen, dass diese beiden Dinge miteinander verbunden werden sollen? Ich denke, die Schrift, die sofort diese Dinge verbindet, die Stelle ist in Apostelgeschichte Vers 20 und Vers 7, und diese Stelle wollen wir am Anfang lesen und zunächst einmal den Zusammenhang erkennen. Hier ist Paulus, der Apostel, gerade im Begriff, seine dritte Missionsreise zum Schluss zu bringen. Er war längere Zeit in Ephesus, beinahe 3 Jahre, und ist nach Griechenland gefahren, durch Mazedonien im nördlichen Teil, dann nach Süden und hat Korinth besucht und dann ist jetzt auf dem Wege zurück nach Jerusalem und hält sich 7 Tage in Troas auf. Und es heißt am Ende dieser 7 Tage, Apostelgeschichte 20,7, am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte. Und er verzog das Wort bis Mitternacht. Und dann kennen wir die Geschichte, wie ein Jüngling namens Eutychus aus dem Finster gefallen ist, und Paulus hat ihn dann lebendig wieder hochgebracht und hat gegessen und ist am nächsten Tag weitergereist. Also Vers 7 ist für uns besonders wichtig in dieser Hinsicht, weil es heißt, am ersten Tag der Woche, als wir versammelt waren, um das Brot zu brechen, unterredete sich Paulus. Also hier ist dann eine Gemeindeversammlung in Troas zum Zweck des Brotbrechens und der Predigt. Aber was bedeutet denn Brotbrechen hier? Ist das eine gewöhnliche Mahlzeit? Oder hat das was mit dem Abendmahl zu tun, mit dem Herrnmahl zu tun? Ich glaube, die Bibel gibt uns eine klare Antwort darauf, vor allem wenn wir die Probleme des Paulus kennen, die er in Korinth lösen musste. Wir wissen, dass auf dieser dritten Missionsreise des Paulus in Ephesus war, und es kam ihm zu Ohren, dass es grobe Missstände in der Korinther-Gemeinde gegeben hat. Und das war eigentlich der Anlass für den ersten Korintherbrief, um diese Probleme zu lösen. Und unter diesen Problemen waren die Missstände mit der Herrnmahlfeier. Und diese Missstände greift Paulus im 1. Korintherbrief 11 auf und versucht sie zu lösen. Und ich möchte einige Stellen aus 1. Korintherbrief 11, 17 lesen und 20 bis 22. Ich habe nicht alles hier aufgeschrieben, aber nur das, was unsere Zwecke hier betrifft. Er sagt in Bezug auf dieses Problem: Wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Und dann Vers 20, wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht, des Herrn Mahl zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, und der eine ist hungrig, und der andere ist trunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich nicht. Es gab anscheinend so viele Probleme mit dieser Herrnmahlfeier, dass Paulus am Ende des Kapitels sagen muss: Das Übrige aber will ich anordnen, sobald ich komme. Was haben wir hier für ein Problem? Hier waren Leute, die in die Gemeindeversammlung gekommen sind. Sie hätten das Herrnmahl feiern sollen, aber das war nicht möglich. Einer hat sein eigenes Mahl vorweggenommen, einer ging hungrig weg und einer war sogar betrunken. Und Paulus sagte: Wisst ihr nicht, dass all dieses Essen, also wenn es um die gewöhnliche Speise geht, dass das daheim geschehen sollte? Habt ihr nicht Häuser, in denen ihr essen sollt? Also das war nicht Zweck des Zusammentreffens der Gemeinde, die gewöhnliche Mahlzeit zu halten. Das gehört zum privaten Bereich. Der Zweck dieser Versammlung war eben, das Herrnmahl zu feiern. Und wir wissen, als Paulus hier auf dem Wege nach Troas ist, dass er möglicherweise zweimal schon in Korinth gewesen war, um gerade diese Probleme zu lösen. Denn aus dem 2. Korintherbrief erkennen wir, dass er sagte: Ich komme zum dritten Mal zu euch. Und er muss also irgendwie während dieser dritten Missionsreise einen Besuch gegeben haben nach Korinth, um diese Probleme zu lösen. Nur warum sage ich denn das alles? Hier ist Paulus in Troas, nachdem er gerade aus Korinth gekommen ist, nachdem er dieses Wort geschrieben hat an diese Gemeinde. Ist es für mich dann undenkbar, dass er sich hier in Troas an einer Versammlung teilnimmt, die hauptsächlich zum Zweck des gewöhnlichen Essens stattfindet, ohne Rücksicht auf das Herrnmahl? Ich meine, hier finden wir die Erklärung. Sie haben sich versammelt, um das Brot zu brechen, und das, der Zweck der Versammlung, laut Paulus aus dem 1. Korintherbrief 11, war eben das Herrnmahl zu feiern. Und er tadelte diese Gemeinde, weil sie nur zusammengekommen sind, um die normale Speise zu sich zu nehmen. Paulus würde sich widersprechen, wenn er einfach hier an einer Versammlung teilnimmt, die nur zum Zweck des gewöhnlichen Essens stattfindet. Also als wir versammelt waren, um das Brot zu brechen, muss im Licht vom 1. Korintherbrief 11, 20 gedeutet werden, nämlich: Wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht des Herrn Mahl zu essen. Hierin lobe ich nicht. Das ist genau, was sie hätten tun sollen. So, für mich ist das eine ziemlich stichhaltige Erklärung, was dieses Brotbrechen ist in Apostelgeschichte 20,7. Aber es gibt natürlich eine andere Frage hier. Die Frage: Hat diese Gemeinde sich jeden Sonntag versammelt, also am jeden ersten Tag der Woche versammelt, um dieses Brot zu brechen? Manche sagen, das ist genau der Grund, warum Lukas den ersten Tag erwähnt, warum er so viel Wert darauf legt. Und man muss bedenken, dass Paulus sich beeilte auf dem Wege nach Jerusalem und er hier 7 Tage geblieben ist. Und manche sehen daraus, dass hier diese Versammlung wichtig ist. Er hat absichtlich hier gewartet, um mit diesen Geschwistern das Herrnmahl zu feiern in dieser Versammlung. Andere sagen dagegen, nein, das hat nichts damit zu tun. Es geht hier um seine Reiseverbindungen, die Schiffsverbindungen, wie man aus Apostelgeschichte 21 sieht. Und andere sagen, nein, das hat nichts mit der Versammlung zu tun, dass er 7 Tage geblieben ist, sondern das hängt mit 2. Korintherbrief 2, Vers 12 zusammen, dass Paulus nach Troas gekommen ist und eine offene Tür des Evangeliums für das Evangelium gefunden hat, aber Titus fand er nicht. Und es hat ihn bedrängt, dass Titus, sein Mitarbeiter, nicht da war, und er ist dann einfach weitergegangen, um seinen Bruder Titus zu finden. Aber jetzt hat er auf der Rückreise endlich mal die Gelegenheit, dieses Evangelium zu predigen. Deswegen ist er 7 Tage geblieben, nicht wegen der Versammlung. Na, man kann so oder so hier argumentieren, es wird schwer sein, aus diesem Abschnitt allein eine Antwort zu finden, meine ich. Dennoch gibt die Schrift uns eine klare Antwort über diese Frage, wie oft diese Gemeinde sich versammelt hat. Und hier möchte ich ganz genau eine Stelle wieder aus dem 1. Korintherbrief untersuchen. Und das ist Kapitel 16 und Verse 1 bis 2. Wir haben der Gegenstand, der Inhalt dieser Stelle schon aufgegriffen in unseren Gesprächen nach der Rede von Jim. Es geht hier um die Kollekte, um die Sammlung für die Heiligen, wie Paulus das nennt, im 1. Korintherbrief 16,1. Ich lese diese 2 Verse vor. Was aber die Sammlung für die Heiligen betrifft, so macht es auch so, wie ich es für die Gemeinden von Galatien angeordnet habe. An jedem ersten Wochentag lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle an, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht erst dann, wenn ich komme, Sammlungen geschehen. Diese Stelle ist sicherlich ein bisschen umstritten, genau wie diese Sammlung vor sich gehen sollte, aber ich meine aus diesen Angaben eine allsonntägliche Versammlung folgen zu können. Es gibt 2 Fragen, die sehr wichtig sind, die hier auftauchen. Einmal, warum sollten die Korinther ausgerechnet am ersten Tag der Woche Geld sammeln und nicht an anderen Tagen? Warum sagt er denn das? Und eine zweite Frage betrifft die Begründung, die er hier anführt. Was ist der Grund für diese Spenden am ersten Tag der Woche? Aus Vers 2 sagt er ganz deutlich, damit, das ist die Begründung, damit nicht erst dann, wenn ich komme, Sammlungen geschehen. So, warum ausgerechnet am ersten Tag der Woche? Und warum oder was hat das Spenden am ersten Wochentag damit zu tun, dass Sammlungen bei der Ankunft des Paulus nicht mehr nötig sind? Das sind Fragen, die uns bewegen sollen. Denn ich meine, dass die Antwort darauf zunächst einmal eine private Sammlung zu Hause ausschließt. Kann man sich das vorstellen? Du darfst nur was am Sonntag in den Sparstrumpf tun. Du hast also am Montag und Dienstag etwas und du möchtest das zu sich nehmen und das zu Hause sparen, wie manche das auslegen, aber wehe dem, der an einem anderen Tag das Kästchen aufmacht, um das Geld da rein zu tun. Das scheint mir also sehr unzweckmäßig zu sein und das ist bestimmt nicht der Grund, warum Paulus hier ausgerechnet diesen Tag erwähnt. Und außerdem, wenn es darum geht, hier privat zu sammeln, dann muss bei der Ankunft des Paulus eine große Kollekte stattfinden, um endlich alle diese privaten Spenden zusammenzubringen. Genau das, was er vermeiden wollte, dass er, wie er sagte, damit keine Sammlungen geschehen, wenn ich komme. Und es geht hier, so wie ich das verstanden habe, um ein griechisches Wort, das in erster Linie eine öffentliche Kollekte bedeutet. Also, sie würden auch mit einer privaten Sammlung genau das Gegenteil tun, was Paulus hier tun wollte, oder genau das, was er vermeiden wollte. Also es kann nicht hier um eine private Sammlung gehen. Es geht auch nicht darum, dass das Gemeindehaus in Korinth nur am Sonntag auf hat und jeder kann irgendwann mal vorbeikommen an diesem Tag, um sein Geld in das Kästchen zu tun und dann gleich wieder weggehen. Das würde sicherlich das Problem der Sammlungen lösen, aber warum musste das ausgerechnet am ersten Wochentag geschehen, wenn es nur darum geht, dass einer irgendwann mal vorbeikommt und sein Geld da rein tut? Das scheint mir auch nicht diese Fragen in gerechter Weise zu lösen. Die einzige Lösung, die ich überhaupt finden kann, ist, dass Paulus wusste, dass eine Versammlung hier stattgefunden hat. Diese Anweisung, wie er das hier in diesem Zusammenhang sagt, setzt eine regelmäßige Versammlung der Korinthergemeinde an jedem ersten Tag der Woche voraus. Und das ist genau das, was wir in Apostelgeschichte 20 finden, dass diese Geschwister an diesem Tag zusammengekommen sind. So, daraus meine ich, eine angedeutete Versammlung zu sehen, jeden ersten Tag der Woche. Und wir sollten diesem Ausdruck jeden Sonntag auch Acht geben oder Aufmerksamkeit schenken. Denn es geht hier um eine besondere Konstruktion im Griechischen mit der Präposition kata. Und wenn diese Präposition vor zum Beispiel dem Wort Tag steht, dann heißt die Übersetzung Tag für Tag oder jeden Tag oder täglich. Wenn diese Präposition vor dem Wort Gemeinde steht, dann heißt es von Gemeinde zu Gemeinde oder in jeder Gemeinde. Und dieses Wort steht hier vor dem ersten Tag der Woche und heißt, also in der Übersetzung, wenn es vielleicht ganz genau wäre, entsprechend des ersten Wochentags, also entsprechend der regelmäßigen Wiederkehr dieses Tages, immer wieder am ersten Tag der Woche oder einfach auf gut Deutsch gesagt jeden Sonntag. Und unsere Übersetzungen bringen das sehr deutlich zum Ausdruck. Die Lutherbibel sagt zum Beispiel an jeglichem oder an jedem ersten Tag der Woche, die Elbefelder und Jerusalemer an jedem ersten Wochentag, die Zürcher je am ersten Tag der Woche und die Einheit immer am ersten Tag der Woche oder die Menge am ersten Tag jeder Woche, das heißt also täglich. Also man sieht, dass hier ist es sehr deutlich, worum es geht. Es geht hier um eine Versammlung jeden ersten Tag der Woche. Und das beantwortet für mich diese Frage, die wir aufgrund von Apostelgeschichte 20,7 in Troas gestellt haben, dass es hier um eine regelmäßige Sonntagsversammlung geht. Aber bevor wir 1. Korintherbrief 16 verlassen, gibt es in Vers 1 eine sehr wichtige, zwei sehr wichtige Wörter. Es ist einmal das Wort anordnen. Paulus sagte, so macht es auch so, wie ich es für die Gemeinden von Galatien angeordnet habe. Das ist ein griechisches Wort da, das bedeutet befehlen, anordnen. Und man sollte diese Befehlsform auch achten. So tut ihr es auch so. Oder so macht ihr es auch, wie ich den Gemeinden Galatien angeordnet habe. Ich glaube, das ist hier sehr wertvoll und sehr wichtig, weil es bedeutet, dass die Beachtung des ersten Wochentags durch die Kollekte und durch diese angedeutete Versammlung geht, dass diese schließlich auf eine apostolische Anordnung zurückgeht. Ich habe immer wieder gesagt, wir werden nicht befohlen, von irgendwo uns zu versammeln am ersten Tag der Woche. Ich habe das immer wieder gehört, aber nachdem ich das hier betrachtet habe, werde ich das nicht mehr sagen. Denn wenn man die Angaben aus diesem Zusammenhang zusammenstellt, kommt man an einem Befehl ziemlich nah dran, uns jeden Tag zu versammeln. Das geht hier um apostolische Anordnungen. Befehlsformen. Macht ihr es genauso? Und wenn man sieht, was die machen sollten, das schließt nicht nur die Kollekte mit ein, sondern diese Versammlung am jeden Tag der Woche, um überhaupt die Kollekte so zu handzuhaben, wie Paulus das möchte. Aber das sollte für mich oder sollte die Erklärung sein, wieso der erste Wochentag schon weit verbreitet ist. Wir haben also manche Angaben hier, die sehr wichtig sind. Paulus hat diese Sache, diese Anordnung des ersten Wochentags auch in Galatien angeordnet. Das ist eine Provinz in Kleinasien. Und auch kommt jetzt der Befehl an Korinth in Achaia. Und später im zweiten Korintherbrief sieht man, dass Paulus diese Anordnung nicht nur an Korinth gegeben hat, sondern an alle in Achaia, also in dieser Provinz in Südgriechenland. Und wir finden schon in Troas, dass die Gemeinde sich am Sonntag versammelt. Das ist in der Provinz Asien. Also es hier ist weit verbreitet. Das sollte uns aber nicht überraschen, wenn das tatsächlich, wie wir gesagt haben, aus apostolischem Befehl gekommen ist. Denn Paulus erklärt uns sehr deutlich im 1. Korintherbrief 4, Vers 17, dass er überall dasselbe in jede Gemeinde lehrt. Er sagte an die Korinther, deshalb schicke ich euch Timotheus, der wird euch erinnern an meine Wege in Christus, die ich überall in jede Gemeinde lehre. Das ist der Grund, warum wir es so weit verbreitet finden, weil Paulus als Apostel das gelehrt hat, das angeordnet hat. Nun, ich möchte diese Angaben, die vielleicht ein bisschen kompliziert sind, mit ein bisschen biblischer Geometrie hier erläutern. Vielleicht kann man hier die Zusammenfassung sehen. Hier, wenn wir diese zwei Stellen verbinden, Apostelgeschichte 20,7, Versammlung in Troas, mit 1. Korintherbrief 16,1-2, erkennen wir, dass es an jedem Sonntag eine Versammlung der Gemeinde gegeben hat, und zwar aufgrund apostolischer Anordnung. Wenn wir diese zwei Stellen verbinden, dann sehen wir den Zweck dieser Versammlung, nämlich Brotbrechen, wie es in Apostelgeschichte 20,7 heißt, oder laut 1. Korintherbrief 11,20, das Herrnmahl zu essen. Sie haben das nämlich nicht gemacht, das hätten sie machen sollen. Also die Verbindung hier zeigt uns dann, was der Zweck ist. Es gab also hier allsonntäglich eine Versammlung zum Zwecke des Brotbrechens. Man kann es natürlich hier auf diese Linie machen. Es gab hier, wie wir gesehen haben, aus dem 1. Korintherbrief eine Versammlung jeden Sonntag. Was war der Zweck dieser Versammlung? Laut Paulus, das Herrnmahl zu feiern, das Herrnmahl zu essen. Man kann natürlich noch ein bisschen mehr Spaß haben und Kapitel 14 da reinsetzen, im 1. Korintherbrief, wo Paulus die Einsetzung der Geistesgaben erläutert zur Erbauung und Belehrung der Gemeinde, so dass man hier einen zweiten Zweck hat, diese Versammlung. Das würde heißen, an jedem Sonntag gab es eine Versammlung zum Zweck der Belehrung und zum Zweck des Herrnmahl, der Herrnmahlfeier. Und ist das nicht genau, was wir in Apostelgeschichte 20,7 finden? Sie sind zusammengekommen, um das Brot zu brechen, und Paulus hat gepredigt. So was ich meine ist, dass dieses Dreieck für mich die biblische Grundlage bildet für die Herrnmahlfeier an jedem Sonntag. Und man kann es praktisch in irgendeine Richtung gehen und findet, dass diese Stellen sich gegenseitig bestätigen und erläutern. Es ist natürlich für mich auch interessant, dass ganz am Anfang des 2. Jahrhunderts Gläubige und Verteidiger des Evangeliums diese Handhabung der Herrnmahlfeier genauso gesehen haben, wie wir es dargestellt haben. Ich meine nicht, dass wir unbedingt diese Gläubige und Verteidiger aus dem 2. Jahrhundert als inspirierte Sprecher Gottes ansehen sollen, aber die Tatsache, dass die allsonntägliche Herrnmahlfeier zu diesem Zeitpunkt schon weit verbreitet war und als selbstverständlich galt, weist darauf hin, dass die Praxis schon aus apostolischer Zeit gekommen ist, aus der Urgemeinde heraus. Ich lese ein paar Zitate. Es gibt eine Schrift, das heißt die Lehre der 12 Apostel, ganz am Anfang des 2. Jahrhunderts. Es ist nicht unbedingt auf die 12 Apostel zurückzuführen, aber ist interessant, indem es sagt, am Tag des Herrn, wenn ihr euch versammelt habt, brecht das Brot und sagt Dank, nachdem ihr zuvor eure Sünden bekannt habt, damit euer Opfer rein sei. Und wir finden etwas mehr über diesen Tag des Herrn aus Ignatius, auch ganz am Anfang des 2. Jahrhunderts, in seinem Brief an die Magnesier. Er sagte im Kapitel 9 und Teil 1, die nun, die in den alten Verhältnissen wandelten, sind zu einer neuen Hoffnung gekommen und feiern dabei nicht mehr den Sabbat, sondern richten sich im Leben nach dem Tag des Herrn, an dem auch unser Leben aufging durch ihn und seinen Tod. Aber für mich am interessantesten ist das Zitat von Justinus, dem Märtyrer, um 150 nach Christus in seiner Erklärung und Verteidigung des Glaubens an den Kaiser Antonius Pius in seiner ersten Apologie. Im Kapitel 67 beschreibt er eine Sonntagsversammlung. Er sagte, an dem Tag, genannt Sonntag, findet eine Versammlung aller statt, die in Städten oder auf dem Lande wohnen. Und die Memoiren der Apostel und die Schriften der Propheten werden vorgelesen, solange die Zeit es erlaubt. Dann, nachdem der Vorleser aufgehört hat, erteilt der Vorsteher in einer Ansprache die Ermahnung und Aufforderung zur Nachahmung all dieses Guten. Darauf erheben wir uns alle zusammen und beten, und wie wir schon vorher erwähnt haben, wenn wir mit dem Gebet fertig sind, werden Brot und Wein und Wasser herbeigeholt. Der Vorsteher spricht in ähnlicher Weise Gebete und Danksagungen entsprechend seiner Kraft, und das Volk stimmt mit dem Wort Amen zu. Es gibt für jeden die Austeilung und Teilnahme an dem, wofür gedankt wurde. Den Abwesenden wird es durch die Diakonen gebracht. Ich lese das nicht als Beweis aus der Schrift, aber ich lese das als Bestätigung, dass wir die apostolische Lehre richtig verstanden haben. Diese Leute, die den Aposteln viel näher standen, haben die Lehre genauso verstanden wie wir. Nun, warum ist das alles so wichtig? Welchen Grund gibt es denn überhaupt? Ich glaube, wir sehen, wenn wir den ersten Wochentag überhaupt untersuchen, dass sehr viele wichtige Dinge an diesem Tag geschehen sind. Natürlich die Auferstehung Jesu Christi. Und wenn das Herrnmahl an diesem Tag gefeiert wird, dann bringt man den Tod Christi mit seiner Auferstehung in Verbindung. Denn sein Tod hat schließlich nur Bedeutung durch die Auferstehung. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist der Tod bedeutungslos. Und wie Paulus sagte, wir feiern das Herrnmahl im Hinblick auf die Wiederkunft Jesu Christi, bis er wiederkommt. 1. Korintherbrief 11, 26. Und natürlich, so eine Wiederkunft setzt die Auferstehung Jesu Christi voraus. Aber es ist auch der erste Tag, an dem Jesus seinen Jüngern erschienen ist. Und Johannes Kapitel 20 hebt das hervor. Er redet und berichtet von zwei Versammlungen der Jünger an diesem Tag und drückt aus und sagt ausdrücklich, an jenem Tag, an diesem ersten Tag der Woche. Und dann 8 Tage später, das heißt genau am selben Tag in der nächsten Woche, ist er wieder den Aposteln erschienen. Und dort ließ Thomas seinen Zweifel beseitigen in diese Versammlung. Und dann denkt man an Pfingsten. Laut 3. Mose 23 ist Pfingsten auch am Sonntag, an dem ersten Tag nach dem Sabbat. Und wir wissen, was die Bedeutung von Pfingsten ist, aus Apostelgeschichte 2. Dass der Heilige Geist auf die Apostel gekommen ist und dass hier das Evangelium gepredigt wurde. Nun, wenn wir das alles zusammenbringen, sehen wir, dass aus apostolischem Befehl die Gemeinde sich versammelt hat, um das Herrnmahl zu feiern, jeden Sonntag. Und das kein Zufall war. und dass diese drei Stellen des Neuen Testaments das alles gegen oder dass diese Stellen sich gegenseitig erklären und bestätigen. Und wir sehen den Grund dafür, dass der erste Wochentag, der Sonntag, äußerst wichtig ist für seine Bedeutung. Wenn man die Festen des Alten Testaments untersucht, sieht man, dass die Gedächtnisfeiern und die Feste, die die ganze Gemeinde betrafen, nicht dem Einzelnen überlassen wurden, wie er die feiern sollte. Ist es überhaupt denn denkbar, dass Gott so ein wichtiges Essen wie das Herrnmahl einfach jedem Einzelnen überlassen, wie und wann er das tun will? Einer sagt, es genügt mir dreimal im Leben, das zu nehmen. Und ein anderer sagt, nein, das möchte ich jeden Tag nehmen. Ein anderer nur am Sonntag. Und ein anderer so wie er gelaunt ist. Gott ist mit solchen Dingen, die die ganze Gemeinde betreffen, nie so umgegangen. Wir sollten erwarten, dass es tatsächlich Anweisungen dafür gibt. Und ich hoffe, dass wir das belegt haben in der Rede. Natürlich, eine solche Betrachtung wäre nicht vollständig, wenn man nicht auf einige Einwände eingehen würde, die manchmal aufgebracht werden. Und ich möchte nur drei in dieser kurzen Zeit ganz kurz besprechen. Wir können das vielleicht später irgendwann mal besprechen, sollte Interesse bestehen. Aus Apostelgeschichte 2. Wir wissen, dass die Gemeinde dort entstanden ist durch den Gehorsam in der Reaktion auf die Predigt des Petrus. Und es heißt im Vers 22, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und dieses Brechen des Brotes wird dann als Herrnmahl ausgelegt. Und dann kommt man auf Vers 46, täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollen. Dann man sagt, Vers 46, na, sehen wir, hier ist das Brotbrechen jeden Tag. Also das Herrnmahl jeden Tag. Aber es gibt einiges, was ich dagegen sagen möchte. Natürlich wird man von dieser Stelle nie eindeutig beweisen können, dass es sich hier um das Herrnmahl handelt. Es spricht, soweit ich sehen kann, sehr viel dagegen. Wenn man hier bedenkt, dass es eine Versammlung der Gemeinde im Tempel gegeben hat und dann getrennt außerhalb dieser Versammlung war das Brotbrechen in den verschiedenen Häusern. Es geht also hier nicht um etwas, das als Gemeindeversammlung betrachtet wurde, sondern um etwas, was privat, was in den verschiedenen Häusern gemacht wurde. Aber wenn wir über das Herrnmahl lesen, aus dem ersten Korintherbrief, sehen wir, dass Paulus sehr viel Wert darauf legt, dass dieses Herrnmahl in der Versammlung stattfindet, dass man auf den anderen wartet. Dass es nur dann geschieht, wenn alle an einem Platz sind, um die Gemeinschaft auszudrücken. Aber hier geht es um etwas, was im Gegensatz zu einer Versammlung steht. Nicht eine Versammlung wie die zur Wahl der Armenpflege in Apostelgeschichte 6 oder in den Tempelversammlungen. Und man könnte auch sagen, dass in diesem Vers 46 werden die Satzglieder täglich verharrten im Tempel und brachen zu Haus das Brot, von den restlichen Satzgliedern erklärt werden. Nahmen Speise mit Frohlocken, dass das eben die Erklärung ist für das Brotbrechen, das unmittelbar davor stand. Und dass durch diese Beschreibung von Frohlocken und Schlichtheit des Herzens und Gottloben und Gunst beim ganzen Volk, das erklärt, wie sie sich im Tempel sowie zu Hause verhalten haben, so dass wir eben eine Erklärung selbst in diesem Vers finden für das Brotbrechen. Es geht um Speisen und nicht um das Herrnmahl. Und ansonsten findet man im Neuen Testament keine Bestätigung einer täglichen Herrnmahlfeier. Andere verweisen auf die Einsetzung des Herrnmahls durch Jesus, denn das geschah an einem Tag anders als am ersten Tag der Woche. Nur sehe ich, dass die Apostel und die Urgemeinde diesen Abend nicht zum Vorbild genommen haben. Sie haben diesem Abend keine besondere Bedeutung beigemessen, was das Herrnmahl angeht. Und dass vielleicht viele von uns heutzutage viel mehr begeistert sind über den Donnerstag als die Apostel und die Urgemeinde. Wir sind auf Jesus und seine Apostel angewiesen, was als Vorbild zu nehmen ist und was nicht. Und die Urgemeinde, durch apostolischen Befehl, wie wir gesagt haben, hat den Herrn mal am Sonntag gefeiert, nicht am Donnerstag. Denn auf diese Weise haben sie die Herrnmalfeier mit der Auferstehung Jesu Christi in Verbindung gebracht und nicht mit der Einsetzung. Es geht um die Bedeutung der Auferstehung, nicht um die Bedeutung der Einsetzung. Und dann zum Schluss möchte ich nur Römerbrief 14, 5 bis 6 und Galaterbrief 4 erwähnen. Hier geht es um die Frage, ob gewisse Tage wichtig sind oder nicht. Und im Römerbrief 14 sagt Paulus, dass der eine feiert den einen Tag und manche halten überhaupt keine Tage. Wie haben wir das zu verstehen? Heißt das denn nicht, dass es keine bestimmten Tage gibt, die Christen halten sollen? Aber wir müssen den Zusammenhang hier verstehen, wie Paulus im Römerbrief 14,1 sehr deutlich sagt. Es geht hier um Sachen, die an sich rein sind, aber die Gott nicht festgelegt hat, die also im Raum der Freiheit, die nach dem menschlichen Ermessen entschieden werden sollten. Es geht aber nicht um Dinge, die Gott festgelegt hat. Aus diesen selben Schriften redet man oder liest man von der Speisefreiheit. Heißt das, dass eine sich entscheiden kann, ich möchte also das Herrnmahl nicht nehmen, aufgrund meiner Speisefreiheit. Oder ich möchte den Inhalt des Herrnmahls ändern, aufgrund meiner Speisefreiheit. Das würde nicht gehen, weil Gott diese Dinge festgelegt hat. Und ebenso geht es nicht bei den Tagen, weil Gott diesen Tag durch apostolischen Befehl festgelegt hat. Und hier gilt unsere Freiheit nicht. Nun, was ist die Schlussfolgerung dann? Ich meine, für die, die sich allein von der Schrift leiten lassen, ist die Herrnmahlfeier jeden Sonntag die einzige Alternative, die sich biblisch belegen oder begründen lässt. Soweit ich sehen kann, gibt es aus der Schrift keine stichhaltigen Anhaltspunkte für eine abweichende Praxis. Wir haben halt keinen Auftrag, es anders zu halten als an diesem Tag. Manche meinen, dass sicherlich jede Woche zu viel ist, aber es gilt, unsere Einstellung dem Wort Gottes anzupassen und nicht umgekehrt. Sollten wir Gott vorwerfen, dass er den Juden gesagt hat, sie sollten täglich opfern oder jeden Sabbat halten? Oder ist das Bibellesen oder das Singen oder das Beten jeden Tag zu viel? Nein, es ist eine Einstellungsfrage und wir müssen unsere Einstellung dem Wort Gottes anpassen. Aber wir wollen diesen Tag und das Halten des Herrnmahls am Sonntag ernst nehmen und nicht einfach als ein belangloses Ritual ansehen, sondern begreifen, wie viel Wert dies für uns hat. Das hier ist eigentlich der Zweck der Bedeutung, der Zweck und die Bedeutung der Sonntagsversammlung, uns an den Tod Jesu Christi zu erinnern im Hinblick auf seine Auferstehung und seine Wiederkunft. Und ich möchte, weil es eben so viel dazu zu sagen hat über die Bedeutung des Herrnmahls, auf die Artikel von unserem Bruder Karl Kallus hinweisen, im Christsein heute, Nummer 9 und 10, Gedanken zum Herrnmahl. Wie viele Lebensbereiche und geistliche Bereiche in diesem Herrnmahl enthalten sind. So wollen wir es mit Verständnis und aus einer echten Einstellung feiern. Amen. Amen.